Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
How did that happen? This is another 100,000 admissions in Germany. Thank you very much, Hollywood Foreign Press.
So fing sie an, die Dankesrede von Fatih Akin bei den 75. Golden Globes in der Nacht von Sonntag auf Montag. Es war ein bisschen eine strange Dankesrede, die er da gehalten hat für seinen Gewinn der Trophäe für den besten nicht englischsprachigen Film aus dem Nichts. Aber es war nicht die Sensation dieser Preisverleihung. Das waren ganz viele Frauen in schwarz gekleidet, die sich verabredet hatten, sich solidarisch miteinander und mit ganz vielen Kolleginnen zu zeigen, die nicht bei der Preisverleihung selbst waren. Why We Wear Black war der eine Hashtag der Nacht und der andere war Time's Up. Darüber werden wir natürlich heute Abend in einer Stunde Film auch nochmal sprechen. Was genau ist da passiert, dass die eigentliche Preisverleihung so uninteressant gemacht hat, wie lange schon nicht mehr, ist aber natürlich nicht das einzige Thema heute Abend. Wir gucken außerdem in Woody Allens neuen Film rein. Wonder Wheel heißt er. Woody Allen vielleicht ein bisschen altersmilde, aber keinesfalls lebensmüde. Immer noch ein Film nach dem anderen. Wir gucken rein und Anna Wollner bringt uns den Regisseur persönlich. Woody Allen und einen seiner Hauptdarsteller, Justin Timberlake, heute Abend mit in die Sendung. Dürft ihr euch ab jetzt gerne drauf freuen. Außerdem startet ein neuer Liam Neeson-Film im Kino am Donnerstag, wie er Liam Neeson typischer nicht sein könnte, The Commuter. Da reden wir auch drüber und einen Serientipp habe ich für euch. Bisher immer nur kurz angerissen und höchstens mal namentlich erwähnt, weil wir noch nicht allzu viel drüber wussten. The End of the Fucking World. Seit Freitag kann man sich das alles angucken, dieses fucking End of the World. Und auch darüber werden wir heute Abend uns ein bisschen unterhalten. Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde fällt.
Deutschlandfunk Nova.
And the Golden Globe goes to...
In the Fade, Germany, France.
Das war schon ein Moment, an dem wir uns alle sehr gefreut haben, in der Nacht von Sonntag auf Montag, früh in den Morgenstunden unserer Zeit, als Fatih Akin den Golden Globe entgegennehmen durfte für den besten nicht englischsprachigen Film aus dem Nichts. Haben wir auch hier in einer Stunde Film drüber gesprochen, über dieses Drama, das sehr geprägt ist von rechtsextremem Terror. Einige haben es das NSU-Drama genannt, was es ja nicht wirklich gewesen ist, weil es sich zwar zum Teil auch an die NSU-Prozesse anlehnt, aber zum anderen auch an das Kölner Nagelbombenattentat. Also ein Film, der in Amerika als deutscher Film sicherlich auch deshalb gut angekommen ist, weil er sehr politisch ist. Und dann gab es diese Trophäe für Fatih Akin, der in Stechschrittgeschwindigkeit mit seiner Hauptdarstellerin Diane Krüger im Schlepptau auf die Bühne geschossen kam. Und wo man gedacht hat, ja, jetzt Fatih Akin, der ist energiegeladen und jetzt gibt es eine tolle Dankesrede. Und dann folgte tatsächlich nur so ein sehr merkwürdiges Gestammel, möglicherweise Jetlag beeinträchtigt, wie er hinterher gesagt hat, hätte man mehr draus machen können. Fanden wir alle sehr schade, die wir es uns angeguckt haben in der Nacht, weil wir Deutschen gewinnen ja eh schon nicht so viele internationale Filmpreise, anders als vielleicht die Kollegen aus England vor allen Dingen, aber auch aus Frankreich. Und wenn dann mal ein deutscher Filmemacher mit einem tollen Film gewinnt, kann man sich doch da präsentieren auf so einer Bühne. Und das hat er ein bisschen vernachlässigt leider. Die Dankesrede war meiner Ansicht nach die uninspirierteste der gesamten Verleihung. Sie war aber auch nicht das, worauf alle ganz besonders gewartet haben. Nicht mal aus deutscher Sicht, denn viel interessanter als die Frage, wer da jetzt warum welche Preise gewinnt, war im Vorfeld, wer in welcher Form etwas sagt. Zur MeToo-Debatte, zu der Weinstein-Spacey-Affäre, zum Thema Sexual Harassment, einem Wort, das zurzeit in Hollywood leider sehr geläufig ist, über das sehr viel geredet wird, aus den bekannten Gründen auch sehr viel drüber geredet werden muss. Ich hatte ein bisschen Angst, bevor die Globes anfingen, dass es redundant werden könnte, dass da vielleicht Frauen auf die Bühne kommen, die eine nach dem anderen die Situation beklagen, die sich beschweren, die den Finger in die Wunde stecken, und war dann total positiv überrascht, dass das überhaupt nicht der Fall war, sondern dass ich in dieser Nacht ganz viele Frauen gesehen habe, die mit klaren Worten, mit einer klaren Haltung und mit einer Reaktion auf die Bühne gekommen sind, die alle im Tenor gesagt haben, dass was da gerade alles hochkommt, was es ja nicht erst seit gestern gibt, sondern schon seit vielen Jahren, was aber jetzt so negativ prominent besetzt gerade hochkommt, das ist jetzt da, also lasst uns doch da etwas draus machen. Lasst uns in Zukunft anders miteinander umgehen. Ganz viele Preisträgerinnen dabei, allen voran Frances McDormand, die tolle Hauptdarstellerin aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, die ihre Dankesrede mit diesen Worten hier angefangen hat.
Thank you to the Hollywood Foreign Press. I'm still not quite sure who they are when I run into them for the last 35 years, but I love seeing their faces. And let's face it, they managed to elect a female president.
Frances McDormand, die erstmal klar gemacht hat, so, ich weiß vielleicht gar nicht genau, wer diese Hollywood Foreign Press Association ist, die jedes Jahr die Golden Globes verleiht, aber immerhin haben die es schon mal geschafft, eine Frau als Präsidentin zu haben, so, das quasi als Doppelseitenhieb gegen die Vormachtstellung der Männer in Hollywood, aber natürlich auch als Seitenhieb gegen den US-Präsidenten Donald Trump. Allison Janney, ausgezeichnet für I, Tonya, ein Film, der bei uns auch erst noch startet, über die Eiskunstläuferin Tonya Harding, auch so eine Frau, die auf die Bühne kam, gestandene Schauspielerin, auf die Bühne kam und ganz klare Worte gefunden hat, die nichts Meckerndes oder nichts Beleidigtes hatten, sondern die einfach nur das hier gesagt hat.
Tell a story about truth and the perception of truth in the media and the truths we all tell ourselves when we wake up in bed every morning and go out and live our lives. It's an extraordinary movie. I'm so proud of it.
Das ist auch ein Argument, das ganz oft gefallen ist. Truth. Also es ist Zeit, jetzt die Wahrheit zu sagen, sich hier nicht mehr zu verstecken, sich in Hollywood nicht mehr zu verschanzen und so zu tun, als sei hier alles tutti und alles super. Thema Traumfabrik Hollywood, sondern man müsse auch die andere Seite sehen, nämlich auch die Albtraumfabrik Hollywood, die es die ganze Zeit tatsächlich ist. Interessant wurde es an einer Stelle ganz besonders für mich, und auch das eine Situation, die viele nicht ganz verstanden haben, nämlich als es zu der Auszeichnung kam, beste Regie. Ihr habt möglicherweise mitbekommen, dass ein Film im Rennen war bei den Golden Globes dieses Jahr. Lady Bird heißt er. Ein Film von Greta Gerwig. Die ist ja nun mal gerade 35 Jahre alt. Hat Drehbuch und Regie selber gemacht. Ihr Film ist 4-mal nominiert worden. Und ausgerechnet in der Kategorie beste Regie fehlt Greta Gerwig. Nicht nominiert. Die Nominierten in der Regie waren Martin McDonagh für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Christopher Nolan für Dunkirk, Ridley Scott für Alles Geld der Welt, dann Steven Spielberg für Die Verlegerin, großer Verlierer des Abends, 6 Nominierungen, keinen Preis gewonnen, und Guillermo del Toro für Shape of Water, ein Film, den ich heute gesehen habe, der wunderschön ist und der dann auch gewonnen hat. Aber dass Greta Gerwig nicht dabei war bei den Nominierten, hat keiner wirklich verstanden. Und Natalie Portman, die Regisseure präsentiert hat, sozusagen die Nominierten, hat es ganz kurz und ganz prägnant auf den Punkt gebracht.
And here are the all-male nominees.
Oh, Raunen durch den Saal. Habt ihr das verstanden? Natalie Portman, die gesagt hat, and here are the all-male nominees. Das war ein merkwürdiger Moment, weil sich da alle tatsächlich nochmal ins Gedächtnis gerufen haben, dass Greta Gerwig nicht dabei ist. Ihr Film Lady Bird hat dann einen der Hauptpreise der Golden Globes dieses Jahr gewonnen, nämlich den Golden Globe für die beste Komödie/Musical. Ihr wisst, bei den Globes wird anders als bei den Oscars kategorisiert. Es gibt eine Drama-Kategorie und eine Comedy/Musical-Kategorie. Da hat dieser Film gewonnen, und sie selbst hat auch den Golden Globe fürs beste Drehbuch bekommen, das sie ja selbst geschrieben hat. Aber das ist natürlich ein Fauxpas im Jahr 2017, der nicht passieren darf. Also geht mal ganz fest davon aus, dass wir Greta Gerwig, wenn die Nominierungen der Oscars kommen, dass wir sie da definitiv bei den Regisseuren wiedersehen werden. Ich glaube, das möchte sich keiner in diesen Zeiten in Hollywood nochmal leisten. Wenn schon mal eine da ist, auch noch eine junge Regisseurin, die einen tollen Film gedreht hat, Lady Bird, super, dass man die dann vergisst zu nominieren oder übersieht oder was auch immer, das war natürlich schon ziemlich schwach. Am meisten reingehauen in die Wunde Hollywood hat der Moderator der Nacht, Seth Meyers, Late Night Talker von NBC, der mir sehr gut gefallen hat. Und das war tatsächlich dann auch der, der, das kann man nicht mehr unter die Gürtellinie hauen nennen. Das ist eine Amputation untenrum gewesen und zwar ohne Betäubung. Zum Beispiel zu diesem Thema hier.
Well, I think it's time to address the elephant not in the room. Harvey Weinstein isn't here tonight because, well, I've heard rumors that he's crazy and difficult to work with. But don't worry, he'll be back in 20 years when he becomes the first person ever booed during the In Memoriam. It'll sound like that.
Ja, das war so ein Moment, wo alle tatsächlich kurz zusammengezuckt haben, als Seth Meyers gesagt hat, ja, Harvey Weinstein ist nicht hier, aber keine Sorge, den sehen wir in 20 Jahren wieder, wenn er der Erste sein wird, der bei der In-Memoriam-Sektion, das ist dann, wenn der Toten gedacht wird, ausgebuht wird. Also da ist schon wirklich nicht um den heißen Brei geredet worden in diesem Jahr, sondern es gab viele klare Worte, unter anderem auch von einer der Grand Dames aller Zeiten, zumindest der noch lebenden Barbara Streisand als Laudatorin, die mal kurz daran erinnert hat, dass sie bisher nach wie vor die einzige weibliche Regisseurin ist, die überhaupt einen Golden Globe bisher gewonnen hat.
And you know, that was 1984? That was 34 years ago? Folks, time's up! We need more women directors and more women to be nominated for Best Director.
Ja, ganz klare Worte von Barbara Streisand. Wir brauchen mehr Regisseurinnen, mehr Frauen müssen sich einfach trauen, auch in diesen Beruf reinzugehen. Es muss dieses Damoklesschwert weg, das über Frauen baumelt, wo fettgedruckt draufsteht, du brauchst gar nicht Regisseur werden, du Frau, weil du wirst sowieso keine Jobs kriegen, weil Regisseure immer noch zu Großteilen 80% männlich besetzt sind. Dadurch, dass es überhaupt weniger Frauen gibt, die sich das zutrauen, klar, können auch weniger besetzt werden, Teufelskreislauf in sich. Und dann noch kurz von Barbara Streisand, die mir toll gefallen hat, auch in ihren klaren Worten zu der Frau des Abends, ausgezeichnet mit dem Lebenswerkpreis. Ja, so kann man es eigentlich nennen. Cecil B. DeMille Award ist ein Lebenswerkpreis, den sie bekommen hat, Oprah Winfrey, und die eine flammende Rede gehalten hat. Ich glaube, es waren knapp 8 Minuten, in denen sie all diese Themen aufgegriffen hat. Die nach wie vor rassistischen Probleme, die es in Hollywood gibt, das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in Hollywood, das alles in einer tollen Rede zusammengefasst und daran erinnert, wie sie als kleines Mädchen auf dem Küchenboden ihrer Mutter im Fernsehen gesehen hat, wie der erste schwarze Schauspieler bei den Oscars ausgezeichnet worden ist. Das war seinerzeit damals Sidney Poitier. Und wie sie das berührt hat damals. Und dann hat sie tatsächlich als Höhepunkt ihrer Rede alle kleinen Mädchen adressiert, die an diesem Abend der Golden Globes auf irgendwelchen Küchenfußböden sitzen und auch da in den Fernseher gucken.
So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Thank you.
Das war dann tatsächlich die Ablösung von Hashtag MeToo durch Hashtag Time's Up seit der Verleihung der Golden Globes vor 2 Tagen vermutlich das in diesem Zusammenhang am meisten genannte Hashtag überhaupt. Es war eine tolle Verleihung tatsächlich mit auch tollen Preisträgern, die dieses Jahr vielleicht ein bisschen in die zweite Reihe gerutscht sind, aber ich glaube, da war niemand wirklich böse drum, denn die Solidarität war zu spüren von allen im Raum. Es waren nicht nur die Frauen, die sich auch mit ihren schwarzen Kleidern solidarisiert hatten und das nach außen getragen haben. Ganz viele Männer waren ebenfalls in komplett schwarz dieses Jahr. Ganz viele, auch Männer, hatten den Time's Up, Hashtag Time's Up Sticker am Revers. Das war toll zu sehen, dass sich da wirklich offenbar was bewegt, wo man Lust hat, das tatsächlich jetzt auch in Zukunft im Auge zu behalten, inwiefern sich da was bewegt. Die Golden Globes 2018. Als nächstes kommen die Oscars. Mal schauen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, Herrschaften, Achtung. Vorstellungsvermögen anschmeißen. Ich brauche jetzt euer komplettes Imaginarium. Amerika, 50er Jahre. Coney Island, also der südlichste Zipfel von Brooklyn in New York. Seit 1829 rum der Amüsement-Zipfel des Big Apple, so mit Badestrand und Rummel, auf dem sich die wohlhabenden New Yorker das sauber verdiente Kleingeld für ein bisschen Spaß in den Backen aus der Tasche ziehen lassen. Jetzt also die 1950er Jahre. Der Rummel läuft, der Strand ist voll, also passt er hier ganz besonders gut auf.
Coney Island in den 50ern. Der Strand, die Promenade, ich arbeite hier in Abschnitt 7.
Bademeister Timberlake, ja, ganz genau der, im gestreiften Bade-Onesie, mit sexy, knapper Baywatch-Badeshorts war damals noch nicht. Justin Timberlake also im gestreiften, kurzärmeligen Bade-Onesie auf dem Aussichtsturm in Coney Island als Lebensretter in Not. Genauso sieht es aus im neuen Film von Woody Allen, der sich ja filmisch ganz offenbar, je älter er wird, umso lieber in seine persönliche Lieblingszeit zurückzieht, nämlich ins New York der 50er und 60er Jahre. Dieses Mal also die berühmte Vergnügungshalbinsel Coney Island, auf der das filmtitelgebende Riesenrad Wonder Wheel steht. Justin Timberlake passt als Mickey am Strand auf die Badenden auf. Kate Winslet jobbt derweil als Ex-Schauspielerin Ginny in einer stinkenden Fischbude in der Nähe des Riesenrads.
Auftritt Carolina.
Entschuldigung, wissen Sie, ob Ginny hier ist?
Ich bin Ginny.
Ich bin Humptys Tochter. Sind Sie seine Frau?
Der wird ganz schön überrascht sein.
Ich werde gejagt. Die bringen mich um.
Was hat man davon, wenn man einen Gangster heiratet?
Ich brauche jetzt einen Drink.
Nein, Humpty, du bist trocken.
Ich brauche einen. Verdammt!
Da staunt Ginny nicht schlecht. Carolina ist plötzlich da, die erwachsene Tochter ihres Mannes Humpty, der sie aus einer früheren Ehe hat. Ewig nicht gesehen, aber jetzt, da die Mafia hinter Carolina her ist, sucht die flüchtige Rabentochter Schutz beim Papa. Vielleicht merkt ihr was. Ich fasse die wichtigen Fakten nochmal kurz zusammen. Wir reden von einem Woody Allen-Film und zack, komischerweise haben wir 4 erwachsene Menschen, 2 Männer und 2 Frauen, die bisher nur bedingt etwas miteinander zu tun hatten. Ich denke, ich kann aufhören, bevor es ein Spoiler wird, oder? Ist schon klar, dass diese 4 es eben dieses Mal im Woody Allen-Film sind, die sich ganz böse miteinander in Dinge verstricken werden, in die sie alle nicht reingehören. Das ist halt Woody Allen, das liebt er, das hat er ganz offenbar selbst oft genug erlebt und da zwingt er seine Zuschauer auch hier wieder rein in die klassischen Autsch und oh scheiße, das jetzt bitte nicht auch noch Situationen, in denen die Protagonisten gar nicht anders können, als sich um Kopf und Kragen zu agieren. Grundsätzlich mag ich das sogar. Ich habe das bei früheren Gelegenheiten schon gesagt, dass ich Woody Allens ganz spätes Spätwerk, also speziell die Filme der letzten 10 Jahre, so ab Vicky Cristina Barcelona, lieber mag als seine früheren höchst neurotischen Dinger. Das ist heute alles ein bisschen milder und trotzdem tatsächlich hochinteressant werden es immer wieder Komödien, selbst wenn er es gar nicht will. Denn Woody Allen ist eigentlich leidenschaftlicher Dramatiker, hat damit nur irgendwie nie groß was gerissen. Es sind immer die, sagen wir mal, wenigstens Tragikomödien gewesen, die funktioniert haben, was ich bisher kaum erlebt habe. Und das ist die Kritik an Wonder Wheel, ist die Tatsache, dass er hier zumindest augenscheinlich wirklich Drama versucht, was aber trotzdem immer wieder kippt. Als wäre da irgendwie so die Macht der Komödie, die ihm beim Schreiben und Inszenieren wie der Teufel auf der Schulter sitzt und ihm pausenlos ins Ohr brüllt, dass das mit dem Drama doch eh nichts wird und es am Ende dann wirklich die Szenen sind, die vielleicht eigentlich nur Comic Relief sein sollten, die im Gedächtnis bleiben und die das Gewicht des Films von der Tragödie doch wieder zur Komödie umverteilen. Insofern ist Wonder Wheel sicherlich jetzt nicht sein bester Film der letzten Jahre, aber, und das ist ein großes Aber, die Schauspieler werden Wachs in seinen Händen. Er formt sie ganz offensichtlich, wie es ihm gefällt. Kate Winslet als gescheiterte Schauspielerin, James Belushi, ewig nicht gesehen, als deren pausenlos angelnder Fischverkäufermann Humpty und dazu noch Justin Timberlake als Bademeister, alle toll, ohne Ausnahme, auch in der Interaktion, in dieser Verstrickung, die dann Woody Allen typisch kommt, wirklich alle toll. Ihn, Justin Timberlake, leider ohne gestreiften Bade-Onesie und auch den Regisseur. Höchstpersönlich hat Anna Wollner für uns getroffen und bringt uns die beiden gleich mit hier in eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich kann es bis hierhin hören, dass sich einige von euch fragen, wie zum Teufel hat es eigentlich Justin Timberlake in einen Woody Allen Film geschafft? Gute Frage und tatsächlich auch genau die Frage, die Anna Wollner Justin Timberlake gestellt hat.
I got a phone call. I was in Tennessee visiting family and got a phone call to come to New York that Woody wanted to meet me for a film.
Man muss sich das so vorstellen. Da macht Justin Timberlake mal ein paar Tage frei. Das Telefon klingelt. An der anderen Leitung ist ein Mitarbeiter von Woody Allen und sagt, du, Woody würde dich gerne mal sprechen. Komm doch bitte mal nach New York. Und was macht Timberlake? Setzt sich in den nächsten Flieger und fliegt mal kurz in den Big Apple zum Casting.
He said, I don't know, you read it and then I just want to hear you say the words out loud and... to Juno's point, he was so sweet, you know. He was like, he was very much, you know, thank you for being here. I read it a couple of times, and then he asked me, he said, are you available in September?
Ein paar umgeblätterte Seiten im imaginären Terminkalender später steht Timberlake in einem hautengen Badeanzug in Coney Island und spielt eine der Hauptfiguren in Wonder Wheel.
I have it framed in my house. I'd rather not talk about the bathing suit. Next
question. We'd rather do.
No, I'm just kidding. Particularly with the bathing suit, I was kind of like, I look ridiculous. And then you walk on set, and you're like, oh, wait.
It makes sense.
Honestly, it felt like a real uniform, but it was tight.
Ein bisschen albern sieht er wirklich aus, und eng war das Teil tatsächlich. Naja, da muss man halt durch, wenn man in einem Woody Allen-Film mitspielt. Denn das sagt Timberlake ganz offen, er ist Allen-Fan.
My favorite line that he would say... is he'd walk on set and he'd go, did I write this? I don't know. Did you? He's a legend. He's an icon in filmmaking for a reason.
Ja, Woody Allen ist eine Legende und ein lebendes Klischee, denn er wirkt im Interview wie die perfekte Woody Allen Karikatur. Ausgelatschte Schuhe, ausgewaschene Korthose, Hemd, Pullover, ein kleiner Buckel. Weil er mittlerweile schlecht hört, dreht er sich immer mit einem Ohr zum Fragensteller und fällt sofort recht wehleidig ein in seinen üblichen Groll gegen das Leben an sich.
Life was always tragic for me. Ever since I was 5 years old, I always thought life was tragic and terrible and not a good deal. I never thought it was fair or good or decent. I've made almost 50 movies, and I would say probably 40 of them are comic. But my view, even in the comedies, is dark. I mean, it's not pessimistic.
Rund 50 Filme hat er in seiner Karriere gedreht und trotzdem ist es keine Bilderbuchkarriere. Seit Jahrzehnten stehen Vorwürfe um sexuelle Belästigung und Missbrauch im Raum, vor allem von seiner Adoptivtochter Dylan Farrow. Vorwürfe, die jetzt noch anders wirken, gerade um den Harvey Weinstein-Skandal und den Hashtag MeToo. Ein Thema, um das man eigentlich nicht herumkommt, bei dem aber sofort seine Agentin eingreift und droht, das Interview zu beenden.
Yeah, we did say that we wouldn't talk about that.
No, I never, nobody told me.
Well, we are telling you now, so we're not answering questions from that.
Es ist bezeichnend, dass Alan schweigt und ausweicht. Er vorgibt, die Frage nicht verstanden zu haben. Kein Statement, kein Kommentar. Und nach ein paar Minuten spricht er wie selbstverständlich über die Gleichberechtigung von Frauen in Hollywood.
They definitely should be the total equal of men in terms of pay, and they should get not a penny less than any man for the same job. They should get the full measure of respect. I myself always used to write for me, for a man. And then when I was younger, I started to go out with Diane Keaton, and I found her to be so brilliant and so sensitive and so artistically gifted and amazing. I started to write for her, and gradually from doing that, I started to write for women. I might not have done that if it wasn't for Diane Keaton. I might have gone on writing just for myself.
Für Woody Allen mag es ein Sinneswandel sein. Vor ein paar Tagen erst hat ein Journalist der Washington Post eine Analyse von privaten Woody Allen Archiven veröffentlicht. Sein Urteil? Woody Allen hat ein sehr frauenfeindliches Bild, dreht bevorzugt mit jungen Frauen. Viele, wie zum Beispiel Ellen Page, haben mittlerweile öffentlich bereut, mit ihm gedreht zu haben. Für Ellens nächsten Film, A Rainy Day in New York, standen Elle Fanning, Selena Gomez und Rebecca Hall vor der Kamera. Irgendwie fühlt es sich komisch und bezeichnend an, dass Woody Allen immer wieder damit durchkommt.
Anna Wollner hat Woody Allen getroffen und einen seiner Hauptdarsteller aus dem aktuellen Kinofilm Wonder Wheel, Justin Timberlake. Ob der Film was taugt oder nicht, könnte ich ab Donnerstag selbst von überzeugen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Zeit für ein höchst unmoralisches Angebot.
Was wäre, wenn ich Sie darum bitten würde, eine kleine Sache zu erledigen? Es wäre etwas, für das Sie ganz besonders geeignet wären. Eine Sache, die für Sie bedeutungslos wäre, aber es hätte gravierende Auswirkungen auf ein anderes Individuum in diesem Zug. Würden Sie es tun?
Ich würde wissen wollen, worum es sich handelt.
Mhm. Spielt es eine Rolle?
Oh, ich denke schon.
Und Sie würden niemals erfahren, welche Folgen es hatte.
Wieso sollte ich es dann tun?
Weil es eine Belohnung gibt.
Und was für eine Belohnung?
In Wagen 2, in der Toilette, gibt es vielleicht ein Paket. Es ist versteckt. Und in diesem Paket sind $25,000. Die Summe gehört Ihnen plus weiteren 75.000. Wenn Sie diese kleine Sache tun.
Nochmal kurz zusammengefasst. Sehr gerne. Michael McCauley sitzt eines Tages auf dem Weg zur Arbeit einer fremden Frau in der Bahn gegenüber. McCauley ist Berufspendler, ein sogenannter Commuter, fährt jeden Tag mit derselben Bahn hin und wieder derselben abends zurück nach Hause. Diese Frau hat er aber noch nie gesehen. Sie macht ihm ein Angebot, er soll etwas erledigen in diesem Zug, etwas, das keinerlei Auswirkungen auf sein Leben hat. Als Anreiz gibt es $25,000 sofort, weitere 75.000 nach getaner Arbeit. Möchte jemand lösen? Ich höre ein Liam und ich höre ein Niesen. Also jetzt kein Hachi, sondern den Nachnamen Niesen. Und genau so sieht es tatsächlich auch aus. Liam Neeson als Liam Neeson in einem klassischen Liam Neeson-Film am Donnerstag draußen, The Commuter. McCauley, den Neeson spielt, geht, wenn auch zögerlich, klar auf das Angebot ein oder ist zumindest neugierig und schneller in einen Terrorfall verwickelt, als er 96 Hours Taken sagen kann. Er hat nur eine Chance, er muss den Zug komplett nach einer bestimmten Person umkrempeln, bevor diese an ihrem Zielbahnhof ankommt. Ansonsten ist nicht nur er dran, sondern natürlich auch seine gekidnappte Frau und die Tochter.
Michael McCauley?
Ja.
Haben Sie gefunden, wonach Sie suchen?
Was?
Also, ziehen wir es jetzt durch?
Nein. Nein, ich kann nicht.
Die hatten sich schon gedacht, dass sie das sagen.
Warte, warte mal. Was ist das?
Das ist eine Warnung. Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, die beobachten Sie.
Wie gut, dass Versicherungsmakler McCauley vor seinem Schreibtischjob Polizist war. Ich verstehe eure Angst, jetzt gerade in einem gigantischen Raumzeitkontinuum gefangen zu sein, in so einem Film, der sich immer wieder neu von vorne dreht, in dem Liam Neeson immer wieder Liam Neeson spielt. Aber keine Sorge, es ist wirklich ein neuer Film und Liam Neeson ist irgendwie der einzige Schauspieler, den ich kenne, der jetzt zum insgesamt 8. Mal denselben Film dreht und dem man das irgendwie verzeiht. Ne? 3 Teile, 96 Hours Taken, dazu Unknown Identity, 72 Stunden, Grey, Nonstop und jetzt The Commuter. Cop oder Ex-Cop, dessen Familie bedroht oder entführt wird, der also von einem Unbekannten erpresst wird, etwas zu tun und dann ganz alleine ohne Hilfe der Polizei so Lonesome Wolf-mäßig alles aufklären und dabei um sein Leben kämpfen muss, bis er ganz zum Schluss dann irgendwann den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Ich hatte es versprochen. Gibt Haue und das ordentlich. Nur dieses Mal halt im Zug. Extrem erinnert es dieses Mal natürlich an Nonstop, denn das war vor 3 Jahren nun wirklich fast komplett dieselbe Story, die da gedreht worden ist, nur halt im Flugzeug und nicht im Zug, wenn ihr euch erinnert. Ne? Liam Neeson als Air Marshal, der den Erpresser in der Flugzeugkabine finden muss. Dieses Mal ist es halt ein Zug, aber es ist wieder das berühmte Wettrennen gegen die Zeit. Und jetzt die alles entscheidende Frage. Warum macht der Mann das, ne? Der Typ, der Oskar Schindler in Schindlers Liste war. Ganz einfach, 2 Gründe. Weil er es kann und weil diese Filme sau erfolgreich sind. Liam Neeson hat, das war einige Zeit nach dem tragischen, tödlichen Skiunfall seiner Frau Natasha Richardson, mal in einem Interview zu mir gesagt, nirgends fühle ich mich so wohl wie an einem Filmset. Ist auch eine Begründung. Warte, Moment. Hier, habe ich's.
Well, it's great being with a bunch of guys and gals that love being there, love doing what they do. And that's quite euphoric, you know? A couple of hundred people that love being there for whatever that job is, helping to tell this story on celluloid, you know? It's just a great buzz.
Und was macht man, wenn man das, was man macht, so sehr liebt, dass man am allerliebsten genau dort ist? Ganz genau, man hält sich so oft es nur geht am Set auf, dreht also Filme und am besten welche, die das Publikum liebt und die man drauf hat und genau diese Art von Filme hat er nun mal drauf, da kann man ihm ja nichts. Gerne auch mit demselben Regisseur, denn der The Commuter jetzt gedreht hat, ist der Spanier Jom Collet Serra. Der hat auch schon Regie geführt bei Nonstop und bei Unknown Identity. Die beiden kennen sich also gut aus dieser Art von Action-Thriller. Unknown Identity, das war der, der in Berlin gespielt hat damals mit Diane Krüger in der weiblichen Hauptrolle. Er macht, was er liebt und was er kann. Fertig. So, und wer Liam Neeson-Fan ist und wer nach den bisherigen 7 Einsamer Wolf muss sich selbst an den Haaren aus dem Dreck ziehen, Filmen noch nicht genug hat, der wird ab Donnerstag mit The Commuter in Sachen Spannung und Action wieder genau da abgeholt, wo man es in dieser Art Film vermutet und auch erwartet. Und unter dem Aspekt funktioniert das auch wieder. Das ist so ein bisschen wie so ein Lieblingsrestaurant, ne? In das man nicht jede Woche geht, aber halt eben genau dann, wenn man Bock auf seine Lieblingsbolognese hat. Eigentlich ist genau das Liam Neeson, wenn er diese Filme dreht. Er ist so eine Art filmische Lieblingsbolognese und so richtig was dagegen argumentieren kann man auch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, klitzekleinen Rausschmeißer habe ich tatsächlich noch für euch.
Ich dachte, es wäre interessant, sie zu töten. Also tat ich so, als wäre ich in sie verliebt. Ich wusste nicht, wohin wir fuhren oder wann ich sie töten würde. Aber ich hatte meinem Dad eine reingehauen und sein Auto geklaut. Und ich hatte das Gefühl, als wäre das ein guter Anfang.
Das ist mit Sicherheit ein guter Anfang. Zumindest, wenn man 17 ist und sich für einen psychopathischen Serienkiller hält, der man gerne werden möchte. Das ist nämlich der etwas seltsame Berufswunsch von James. Wobei Berufswunsch vielleicht auch ein kleines bisschen übertrieben ist. Wenn ihr euch an die Jahresvorschau erinnert, zu Beginn des Jahres, also da müsst ihr quasi jetzt auch nur eine Woche zurückdenken, da haben wir schon kurz angerissen, worauf man sich 2018 so freuen kann und bei den Serien war da dabei The End of the Fucking World. Letzte Woche konnten wir noch nicht wahnsinnig viel drüber erzählen, weil es gab nur einen Trailer und die Ankündigung, dass am Freitag nun diese erste Staffel, 8 Folgen, bei Netflix freigeschaltet werden würden. Dieser Freitag ist nun gewesen. der vergangene Freitag, und ich war tatsächlich kurz vorm Binge-Watchen, was auch nicht besonders schwierig ist, denn diese 8 Folgen haben jeweils eine Länge von zwischen 18 und 22 Minuten. Wenn ihr euch also, ich rechne es gerne für euch aus, wenn ihr also diese 8 Folgen am Stück gucken wollt, dann beschäftigt euch das ungefähr gerade mal 3 Stunden. Man kann das wirklich so runtergucken. Sehr bizarr und sehr sarkastisch gemacht. Ist eine britische Serie, wer auf diesen Humor steht, ich tue das ja sehr, ist da fantastisch aufgehoben. Völlig unbekannte Schauspieler Alex Lawther spielt eben diesen James, 17, der seit er ein kleiner Junge ist, schon Tiere tötet und jetzt sich vorgenommen hat, als nächstes muss jetzt unbedingt mal ein Mensch dran glauben. Und das soll ausgerechnet Alyssa sein, gespielt von Jessica Barden, auch vorher nie gesehen. Eine Mitschülerin, die auch 17 ist und die er sich jetzt als Opfer ausgeguckt hat. Blöderweise ist er aber, was er niemals zugeben würde, total in diese Alyssa verknallt. Sie auch in ihn. Und dieses ganze Unterfangen, sie wird mein erstes Mordopfer, artet aus in einen total aberwitzigen Roadtrip. Das, was ihr eben in dem Ausschnitt gehört habt. Die beiden klauen das Auto von James' Vater und machen sich auf den Weg und erleben wirklich nur abgefahrenes Zeug. Sehr prägnant erzählt, absurd, bizarr, hatte ich gesagt, sarkastisch ohne Ende, viele kurze Schnitte, viele One-Liner, dadurch gehen diese 18 bis 22 Minuten langen Folgen wirklich wie im Flug an einem vorbei. Es ist sehr, sehr lustig, ich habe sehr gelacht. The End of the Fucking World, draußen bei Netflix. Ich bin auch draußen aus dem Studio. Tom Westholz sagt tschüss, nächsten Dienstag wieder.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.